Liebe Geschwister hier im Gemeindesaal und liebe Geschwister vor den Geräten, freue mich, dass wir heute weitermachen können mit unserer Abraham-Einheit. Letzte Woche ist ja die Bibelstunde ausgefallen. Nächste Woche wird es übrigens auch nochmal ausfallen, weil wir Gemeinde nach dem Jahr, ist der Pastor macht gar nichts mehr halt. Aber wir haben nächste Woche Gemeindenachmittag. Und dann sagen manche so, ach, wird uns das zu lange, wir wollen immer nur das eine oder das andere. Also, ja, aber in 14 Tagen geht es dann wieder ganz massiv weiter. Und heute haben wir die letzte Einheit zum Thema Abraham. Heute wird es gehen um Abraham im Neuen Testament. Und ich habe uns mitgebracht als Andachtstext drei Verse aus Hebräer 11, die Verse 17 bis 19, eben aus dem Neuen Testament, wo eben auf den Glauben von Abraham rekurriert wird. Da heißt es: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt abschließend zu dieser Einheit schauen dürfen auf das, was Abraham im Neuen Testament bedeutet und wie viel du über ihn im Neuen Testament sagst. Wir wollen dich bitten jetzt, dass du diese Bibelstunde an unserem Glauben segnen wollest, insbesondere jetzt auch die Andacht, Herr, dass du zu uns sprichst, in unser Leben hinein, Herr. Amen. Abrahams Glaube lehrt uns das Glauben. Und Hebräer 11, das wissen Sie, wenn Sie ein bisschen in der Bibel zu Hause sind, ist dieses große Kapitel des Glaubens, wo erklärt wird, was eben der Glauben ist, halt all den großen Männern und Frauen der Bibel halt im Alten Testament. Und Glauben ist ja etwas, wenn wir es erklären müssten mit einem Satz, das hat uns der Heidelberger Katechismus geschenkt in der Frage 21, da ist so eine ellenlange Erklärung halt nicht, ist nicht allein eine sichere Erkenntnis, für das ich alles für wahr halte, was mir die Schrift offenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen durch den Heiligen Geist. Sie kennen diese Antwort. Wenn ich es runterbrechen müsste, müsste sagen, was ist Glaube, würde ich sagen, Glaube ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus im Heiligen Geist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt über Abraham zu sprechen, aber diese lebendige Beziehung durch den Geist zu Gott hat er auch gehabt. Und über diesen Glauben wollen wir sprechen, wenn ich jetzt über Glauben spreche, auch über Abrahams Glaube, der uns das Glauben lehrt. Und ich habe drei Punkte mitgebracht vor diesem Hintergrund, dass eben Glauben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott ist, die durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Und der Glaube schenkt erstens Gehorsam, der Glauben bewirkt zweitens Fremdheit und der Glaube schenkt drittens Zukunft. Diese drei Punkte in der Andacht: Abrahams Glaube lehrt uns das Glauben, was es eben heißt, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus im Heiligen Geist, zu Gott zu haben. Erstens, der Glaube schenkt Gehorsam. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Das ist das, was Glaube schenkt, ein Gehorsam. Wenn ich in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehe, dann ist das Halten seiner Gebote etwas, was ein automatischer Ausfluss aus dem Glauben ist. Viele Menschen haben den Irrtum, dass sie glauben halt, Glauben bestünde darin, ich halte die 10 Gebote, alle möglichen anderen Vorschriften der Bibel und dann bin ich ein gläubiger Mensch. Aber das ist genau eine Umkehrung der Dinge, sondern es ist genau andersrum. Ich habe Glaube und weil ich Glaube habe, weil ich eine lebendige Beziehung mit Gott habe, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus, weil ich weiß, dass er lebt, dass er mein Schöpfer ist, dass er mich lieb hat, deshalb halte ich seine Gebote, deshalb bin ich gehorsam. Das macht Glaube. Und Glaube ist, wir haben das ja bei Abraham gesehen, auch ein Wachstumsschritt. Wir haben gesehen, dass zu Anfang seines Lebens er nicht so gläubig gewesen ist, dass er immer wieder Dinge in Frage gestellt hat. Aber zum Ende des Glaubens, und darauf rekurriert hier auch Hebräer, auch wenn sie über diese Opferung sprechen, in Hebräer 11 einfach zu sagen, hat Gott ihm eben diesen Gehorsam geschenkt, weil er einfach Erfahrung mit dem lebendigen Gott gemacht hat. Und das ist etwas, was eben der Glaube schenkt. Und es ist immer wieder etwas Furchtbares bei Menschen zu sehen in der Seelsorge, wenn die kommen und die versuchen, über die Erfüllung der 10 Gebote, über irgendwelche Halten, irgendwelcher Vorschriften, ihr Glaubensleben irgendwie aufrecht zu erhalten, irgendwelche Dinge zu machen. Das wird zu einer wirklich krummen Religiosität. Gebote sind etwas Wichtiges, aber da, wo Gebote, wo die Vorschriften der Bibel zu so etwas Totem werden und wo ich glaube, durch eben mein eigenes Eintreten für die Gebote und das Halten der Gebote, dadurch vor Gott irgendetwas bedingen zu können, dann geht alles den Bach runter. Sondern es ist genau, wie gesagt, andersrum. Ich habe eine Beziehung zu Gott, ich glaube und dann ist das andere mir geschenkt. Dann werde ich ganz automatisch schauen, dass ich diese Dinge erfülle. Etwa wenn mein Auto auch kaputt ist und ich gehe in die Werkstatt und da ist jemand, der mir wohlgesonnen ist als Automechaniker, der sagt, wir müssen am Auto das und das und das machen, dann werde ich das tun, weil ich dem vertraue, weil ich weiß, dass er wirklich mir Gutes will. Und genauso bei dem lebendigen Gott, wenn ich in einer Beziehung mit ihm stehe und er mir dann sagt, wir müssen in deinem Leben dies und das tun, damit es gelingt, und wenn du das machst, dann wird es schief gehen, dann werde ich darin leben, einfach weil ich weiß, was dieser Gott von mir möchte, wie er zu mir steht. Dann ist der Gehorsam ein Automatismus. Und je stärker der Glaube, desto größer auch der Gehorsam. Das bedingt natürlich eins, das andere wiederum zu sagen. Aber es funktioniert nicht, dass wir sagen, halt über den Gehorsam gegenüber den Geboten können wir Glauben machen. So ist es nicht, sondern umgekehrt, der Glaube schenkt Gehorsam. So wird es hier ganz klar gesagt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Das ist ein Weg gewesen, auch ein Weg, den wir als Christen immer wieder erleben. Wenn der lebendige Gott uns den Heiligen Geist schenkt und wir dadurch in eine Beziehung mit Gott treten, wenn wir wissen, dass wir in einer Beziehung mit Jesus sind, dann bekommen wir auch Gehorsam geschenkt. Das ist das Erste, was wir lernen können an Abrahams Glauben, dass eben der Glaube Gehorsam schenkt. Zweitens, Glaube bewirkt Fremdheit. Wenn ich Glauben habe, also in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, zu Gott stehe, dann werde ich in dieser Welt mich als Fremdling ein Stück weit empfinden. Und das ist etwas, was die Bibel immer wieder beschreibt. Wir können nicht gleichzeitig den Gesetzen dieser Welt nachleben und Jesus Christus als Herrn haben, sondern wir müssen uns entscheiden. Und wenn wir in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus stehen, wenn wir ihm nachfolgen, werden wir in dieser Welt immer ein Stück weit Fremde sein. Natürlich sind wir dann auch Bürger dieses Landes, dieser Stadt, gar keine Frage, wir sind Nachbarn. Und trotzdem wird uns immer wieder auch unsere Fremdheit bewusst. Hier heißt es, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob. Also das wird für Abraham gesagt halt, dass durch den Glauben er ein Fremdling gewesen ist. Und das ist etwas, was auch im Neuen Testament immer wieder benannt wird. Also wenn beispielsweise gesagt wird, unser Bürgerrecht ist im Himmel, im Philipperbrief, dann wird ganz deutlich gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, ihr seid woanders her. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ihr seid nicht Bürger dieser Welt, das seid ihr natürlich auch, aber erst immer in zweiter Linie. In erster Linie seid ihr immer Bürger des himmlischen Jerusalems, wo ihr hingehört. Und das führt zu einer Fremdheit. 1. Petrus 2 heißt es, wir sind Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Fremdlinge und Pilger dieser Welt. Denn diese Welt ist ja nicht das Bleibende. Und in dieser Welt regiert der Teufel. Deshalb können wir nicht Kinder dieser Welt sein. Wir leben zwar in dieser Welt, wir sind auch in diese Welt geworfen hinein. Und trotzdem ist durch den Heiligen Geist uns ja schon eine andere Existenz gegeben halt. Und weil diese Welt natürlich auf die Vernichtung, auf das Ende zugeht, aber Gott unendlich ist und nicht vernichtet werden kann, ist da ganz klar für uns, die wir dazwischen stehen, eine gewisse Fremdheit in dieser Welt gegeben. Und das merken wir auch in der Nachfolge. Wir merken dann, wenn wir die Nachfolge klar leben, also wenn der Glaube lebendig ist, dass wir immer wieder dieses Gefühl der Fremdheit bekommen halt. Also wenn man am Geburtstag irgendwie im Familienkreis, wo die anderen nicht gläubig sind, dann erleben, wie die ihr Leben ausrichten halt, dann merken wir, also manchmal so, ticken die richtig oder bin ich jetzt nämlich, also das ist ja dann immer so eine Frage, dann merkt man irgendwie, bin ich anders. Und es ist richtig so, wenn man das empfindet, wir sind anders halt. Wir haben den Heiligen Geist und es gibt uns eine gewisse Fremdheit gegenüber dieser Welt, dass wir dann auch beispielsweise spüren, dass wir gewisse Dinge nicht mehr mitmachen können, die in dieser Welt so selbstverständlich sind. Für uns gelten eben andere Regeln, uns regiert eben ein anderer, Jesus Christus. Und das ist das, was der Glaube tut, was er bei Abraham getan hat. Er ist ein Fremdling gewesen, wie es hier deutlich heißt, in einem verheißenen Land, obwohl es ja sein verheißenes Land war. Trotzdem war er dort fremd unter den Kanaanitern halt. Und genauso ist es uns in dieser Welt, dass wir immer wieder auf Fremde bleiben. Das wird uns übrigens sehr deutlich, auch jetzt gerade, wo sich in unserem Vaterland oder in Mitteleuropa viele Dinge verändern. In den letzten 500 Jahren war ja das Christentum gesetzt. Das war unstrittig, unhinterfragt. Unsere ganze Kultur hat darauf geruht. Unsere Gesetze, all das ist so gemacht worden. Und in den letzten 30, 40 Jahren wird vieles immer mehr in Frage gestellt halt. Kirche erodiert immer mehr und damit auch die Selbstverständlichkeit von christlichen Werten. Und wir erleben es momentan, wir sind Fremdlinge. Also wenn man jetzt gesehen hat, dass im Bremer Norden in einer Gemeinde, es ist zwar eine Pfingstgemeinde gewesen, aber es verwehrt worden ist, dass sie eine Kindertagesstätte bekommen, und zwar mit der Begründung, weil sie evangelikal sind. Das muss man sich mal vorstellen. Deshalb bekommt man nicht, also im Subsidiaritätsprinzip vom Staat übertragen, ihr könnt einen Kindergarten machen. Es wird einfach gesagt, die sind evangelikal. Und das passt nicht mehr zu uns, das ist jetzt fremd. Wo man sagt, Leute, wie krank ist diese Gesellschaft geworden, halt zu sagen, halt die Evangelikalen, die Pietisten sind die, die dieses Land aufgebaut haben, das sind die treuesten und besten, so muss man einfach sagen, halt nicht. Das sind Bundesbürger, die haben immer treu die Steuer bezahlt, nicht. Das sind eben nicht die Säufer, das sind nicht die Hurer, das sind andere Leute von der Qualität her, wo jeder Staat eigentlich dankbar sein sollte. Wir sind so weit gekommen, dass wir spüren, hier sind Dinge anders geworden, das ist Fremdheit. Weil die Welt eben anders tickt und das erleben wir zunehmend und da muss man kein Prophet sein, wenn dieses Land noch weiter bestehen sollte, wenn Jesus nicht wiederkommt, dann wird diese Fremdheit für uns noch deutlicher spürbar werden, zu sagen, dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir christliches Abendland sind, sondern dass eben Christen und Welt nicht zusammenkommen können. Glaube bewirkt Fremdheit, wir finden das nicht gut, aber das ist eben so tatsächlich, wenn die Welt stärker dann das Ihre rausbringt, dann merken wir gehören nicht mehr dazu, wir sind ein Stück weit Fremde halt. Und ein drittes, der Glaube schenkt Zukunft. Hier heißt es, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, er ist in dieser Welt ein Fremder gewesen. Er hat zwar einiges nehmen dürfen und hat vieles von Gott geschenkt bekommen, ist ja unglaublich reich gewesen und hat, obwohl er in der Fremde gewesen ist, dort Land kaufen dürfen halt, hat dort unwahrscheinliches Reichtum an Knechten und an Vieh und alles bekommen und trotzdem ist er fremd geblieben halt, aber er hat eben eine andere Perspektive gehabt als die Menschen dieser Welt halt, denn er hat eine Zukunft, er hat auf eine Stadt gewartet, die einen festen Grund hat, nämlich das himmlische Jerusalem, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist und da sind wir gleich im Glauben mit Abraham, wir haben dieselbe Zukunft, die uns geschenkt ist, eben durch den Glauben. Wenn wir die in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus stehen, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann bekommen wir eben Wohnstätte im himmlischen Jerusalem geschenkt und dann haben wir eine wunderbare Zukunft, die über das Irdische hinausgeht und da dürfen wir uns wie Abraham mit drauf freuen und wir dürfen warten auf diese Stadt, die für uns bereitet ist, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das Abrahams Glaube, der uns ein Stück weit nochmal einen Blick auf unseren Glauben auch schenkt. Glaube schenkt Gehorsam, Glaube wirkt Fremdheit, der Glaube schenkt Zukunft. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, Herr, dass du uns mit Abraham immer wieder vor Augen stellst, was es heißt, wirklich im Glauben zu leben. Danke, dass du das auch in Hebräer 11 uns vor Augen gestellt hast und danke, dass wir das einfach nochmal sehen durften, einfach, dass Gehorsam nichts ist, was wir tun können, um den Glauben zu stärken, sondern dass es der Glaube an dich ist, der Gehorsam schenkt. Dass es aber auch der Glaube ist, der Fremdheit in dieser Welt schenkt, Herr, bewirkt und da möchte ich dich bitten, dass wir bereit sind, das auch anzunehmen. Aber wir wollen dir auch Dank dafür sagen, Herr, dass der Glaube etwas ist, der uns eine sichere Zukunft in dir gibt, Herr. Gelobt und gepriesen seist du darüber. So möchte ich jetzt bitten für den weiteren Verlauf des Abends um dein Mitgehen, deine Behütung und Bewahrung. Amen. Markus ist da, ist nicht da? Sitzt an einem Klavier? Nein. Dann singen wir Lied 159. Doch, kommt dann. 159, auf dein Wort will ich trauen, Strophen 1 bis 3. 159, 1 bis 3.
Sagt, das besteht, es ist des Glaubens Wort. Ob alle Welt vergehe, fest bleibt dein heilig Wort. Auf dein Wort will ich hoffen, in Not und Angst und Schmerz. Der Weg zum Thron ist offen, ich fliehe an dein Herz. Denn was du uns verheißen, erfüllst du fort und fort. Feind soll mir entreißen den Trost von deinem Wort. Auf dein Wort will ich merken, es leuchtet meinem Fuß, zeigt, wie in Wort und Werken ich sein und handeln muss.
Wer mich ihm folgen schlichte, an jedem Tag und Ort, aus meinem Dank ich richte, mit Fleiß auf deinem Wort.
Ja, wir kommen heute zur letzten Stunde unserer Einheit zu Abraham, insgesamt 8 Stunden dann. Und heute werden wir über Abraham im Neuen Testament sprechen. Hinweis auf das, wie es weitergehen wird. Wir hatten ja vor 2 Stunden abgestimmt, was da so die nächsten Themen sein sollen. Erste Wahl war ja Einzelthemen und wir werden dann 4 Stunden machen zu Einzelthemen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das im Kopf hinkriege. Das eine war Maria, das andere ist geistliche Waffenrüstung gewesen. Das andere... Maria, geistliche Waffenrüstung. Heilsgewissheit wird gemacht und 2 reiche Lehrerstellungen zum Staat. Das sind die 4 Themen, die wir dann abarbeiten werden. Und dann werden wir mit dem Hiob-Buch beginnen halt. Also das wird dann weitergehen, dass Sie wissen, was so angedacht ist, wo wir da stehen. Aber heute nochmal, wie gesagt, Abraham. So, ich habe, bevor wir eine Textbetrachtung machen, 2 Dinge mitgebracht. Einmal möchte ich was sagen zur alttestamentlichen Hermeneutik und zum anderen was sagen zu verschiedenen Bibelstellen, wo Abraham auftaucht, so ein paar Schlaglichter auf ihn setzen. Alttestamentliche Hermeneutik, das erste, was ich jetzt sagen möchte, keine Angst, also das ist zwar ein Fremdwort, aber Sie wissen ja, Theologen, die müssen alles immer mit so fremd klingenden Worten benennen, damit auch jeder weiß, wie schlau die sind. Hermeneutik heißt die Lehre von der Wissenschaft. Die Lehre von der Wissenschaft, wie ist etwas zu verstehen? Und die alttestamentliche Hermeneutik sagt, wie man eben das Alte Testament verstehen kann. Denn das ist sehr unterschiedlich, wie das verstanden wird, gerade auch in der Theologie. Und das wirft große Fragen zum Teil auch auf, beziehungsweise wenn man das weiß, wie Leute das auch beantworten, weiß man, wie die zum Teil auch theologisch stehen. Wenn wir jetzt mal ganz zurückdenken an die Juden, die haben ja nur das Alte Testament aus unserer Sicht. Die haben nur die 39 Schriften halt, die Tora, die Ketuim, die Nebiim, also das Gesetz, die Schriften und die Propheten halt. Und das ist letztlich ihre Bibel, nicht mehr, nicht weniger. Übrigens nicht nur die Juden, auch die erste Gemeinde. Ich erinnere immer wieder daran, dass in den ersten nachchristlichen Jahrzehnten die erste Gemeinde in Jerusalem, in Antiochia, in Thessalonich, in Korinth, die hatten zunächst kein Neues Testament und dann ging es sehr langsam los mit den Briefen, die Paulus dann so anfänglich um 50 geschrieben hat und das erstmal langsam gewachsen ist, dann später die Evangelien dazugekommen sind halt, aber man kann sagen, im Prinzip im ersten nachchristlichen Jahrhundert fast gänzlich ja das Alte Testament in Geltung war als Heilige Schrift und die ihren christlichen Glauben darin gestärkt haben. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man das sieht, dass so der Glaube losgegangen ist. Umso verwunderlicher ist es halt, dass das Alte Testament von vielen Theologen in Frage gestellt wird. Also es gibt die ganz extremen Positionen, wo man sagt, wir brauchen das überhaupt gar nicht mehr. Das Alte Testament ist mir nur eine religionssoziologische Vorlage, dass wir so manche Dinge verstehen, wie sie im Neuen Testament dann erzählt werden halt. Aber es hat gar keine Bedeutung mehr für unser Leben letztlich halt, so wie im Testament, wenn Sie zu Hause ein Testament schreiben und haben vor 50 Jahren oder für 5 Jahren eins geschrieben und schreiben heute ein neues Testament, dann ist das nur gültig, was eben neu ist. Da ist immer das jüngste Datum ist dann letztlich gültig. So wird es manchmal verstanden und so ist es leider auch zum Teil in der Geschichte immer wieder auch von Leuten klar gesagt worden halt. Zuletzt halt gerade auch im Dritten Reich ganz massiv von den deutschen Christen, die knallhart gesagt haben, gilt nicht mehr, alles raus. Ist ja klar, wenn man Antisemit ist, dann wird es schwierig, mit dem Alten Testament umzugehen. Man hat dann auch versucht, das Neue Testament zu entjudaisieren. Das sind also Vorstellungen, das ist ein Irrsinn halt. Aber diese Tendenzen hat es gegeben. Und diese Tendenzen sind nie ganz ausgerottet worden, auch kommen später, auch vorher hinein, ist es immer wieder so gewesen, dass es so gewesen ist, so nach dem Motto, ja, das Alte Testament halt, naja, so ein bisschen können wir es gebrauchen, so ein paar Stellen, aber das meiste ist doch längst obsolet, brauchen wir nicht mehr, nur das Neue Testament. Eine Haltung übrigens, die in weiten Teilen auch die evangelische Kirche immer wieder auch durchsetzt hat, wenn Sie die Predigtordnung angucken, auch die neue revidierte Perikopenordnung, die hat das so ein Stück weit versucht zurückzudrehen, aber es ist so, dass in der alten, die bis vor 2 Jahren Gültigkeit gewesen ist, in den lutherischen Kirchen, aber auch in Teilen der unierten Kirche halt, dass es so gewesen ist, dass nur 20% der Predigttexte aus dem Alten Testament waren, 80% aus dem Neuen Testament. Obwohl ja das Neue Testament vom Umfang her nur etwa, ja, 30% ausmacht gegen 70% des Alten Testamentes. Da müsste man sagen, wenn wir das ja gleichmäßig gewichten würden, halt, dann würden wir hinkommen, 30% neutestamentliche Texte und 70% alttestamentliche Texte. Aber es ist genau umgekehrt gewesen. 80% neutestamentliche Texte, 20% alttestamentliche Texte. Halt. Und wenn man dann weiß, dass eben das da viel größere Umfang im Alten Testament ist, dann weiß man, welche Ungewichtigkeit da letztlich auch drin liegt und auch welche eine geringe Wertschätzung auch drin steht. Auch in der neuen Perikopenordnung ist es immer noch so, dass mehr Texte aus dem Neuen Testament sind, deutlich mehr Texte halt. Es hat sich so ein bisschen verändert halt, aber auch da ist immer noch ein Ungleichgewicht, was eben in einer höheren Wertschätzung des Neuen Testamentes steht als des Alten Testamentes. Und das ist ein fataler Fehler. Das ist etwas ganz Schwieriges, wenn wir uns anmaßen zu sagen, innerhalb der Bibel Wertigkeiten auszusprechen, dass wir sagen, das Johannesevangelium hat einen größeren und höheren Wert als was weiß ich, das Buch Richter. Da würden ganz viele Theologen sagen, doch, das ist so. Und da sage ich, nein, das ist nicht. Das ist beides Wort Gottes. Es mag sein, dass mir natürlich das Johannesevangelium mehr sagt, dass ich da für mich persönlich tiefere Erkenntnisse des Glaubens draus nehme halt. Und trotzdem ist beides Wort Gottes, das ich nicht in irgendeiner Weise gegeneinander ausspielen kann. Alles in der Bibel, jedes Wort hat seine Bedeutung, ist von Gott so gegeben halt und wird in aller Ewigkeit bestehen. Deshalb ist das ganz wichtig, dass wir, und das ist gerade auch für die Reformierten wichtig, von einer Gleichmäßigkeit, von einer Gleichgültigkeit, also nicht gleichgültig im Sinne von ist mir nicht wichtig, sondern einer Gültigkeit, die auf derselben Ebene ausgeht. Das ist ganz wichtig. Jedes Wort der Bibel enthält Theologie. Bei manchen muss man tiefer bohren und graben, ist gar keine Frage. Aber es gibt nichts, was überflüssig wäre und was wir nicht bräuchten. Selbst die Gesetze, beispielsweise der Opferungsvorschriften, ich komme da gleich noch, die nicht mehr vollzogen werden, haben trotzdem Theologie und die uns vieles, vieles zu sagen haben für unseren christlichen Glauben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu sehen, halt, dass wir da nicht hingehen und anfangen, an dem Punkt zu sagen, wir werten einen Teil der Bibel höher als das andere, können da gewisse Dinge vielleicht sogar ausklammern, denn dann kommen wir zu etwas, wo wir uns zum Maßstab gegenüber der Schrift machen. Und das ist nicht so, die Schrift ist der Maßstab, der uns einfach entsprechend entgegentritt und uns beurteilt, nicht umgekehrt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und alle Versuche, wo das anders gemacht wird, führen in der Theologie immer zu den Katastrophen halt, wo man gewisse Dinge ausklammert oder in der Wertigkeit runtersetzt. Das ist auch so ein Punkt, warum ich so dezidiert auch reformierter Theologe bin, auch wenn ich mich uniert habe, ordinieren lassen halt zu sagen, weil das deutlicher im reformierten Protestantismus ist als im Luthertum. Im Luthertum gibt es so eine gewisse Unterordnung auch, die Tendenz ist sehr stark, des Alten Testamentes unter das Neue Testament, auch bei Luther selber, der da zum Teil da sehr forschend grob drüber geht, auch insgesamt im Neuen Testament mit manchen Schriften. Das ist so etwas, was die Reformierten überhaupt nicht sehen, die wirklich die Heiligkeit der ganzen Schrift betonen, und das halte ich für etwas ganz Wichtiges halt und das ist etwas ganz Wertvolles halt, dass wir wissen, die ganze Schrift, alle 66 Schriften, alle 66 Bücher der Heiligen Schrift sind Wort Gottes als Ganzes. Es ist natürlich dann so, und jetzt kommen wir weiter zu dieser Verstehenslehre, dass die Worte der Bibel und dieses Verhältnis Altes zum Neuen Testament natürlich sehr unterschiedlich ist. Dass manche Dinge, ich habe das gerade schon gesagt, zum Teil nicht mehr in Geltung sind. Also beispielsweise, wir lassen uns heute als Christen nicht mehr beschneiden. Wir haben keinen Tempel, in dem wir Opferdinge darbringen, aber weite Teile der Bibel im Alten Testament handeln von der Beschneidung, handeln von Vorschriften, wie beispielsweise die Dankopfer, die Schwenkopfer, die Lob, all diese Dinge gebracht werden halt. Und die Frage ist dann, wie haben wir das zu verstehen? Wie sind diese Verhältnisse, wie gehen wir da miteinander um halt? Also wenn wir dann entsprechend als Christen auch das Alte Testament lesen halt. Und da habe ich so 6 unterschiedliche Dinge gebracht, wie einfach so eine Hermeneutik beschrieben sein kann, also wie dieses Verhältnis von Alten und Neuen Testament sein kann. beziehungsweise wie es ist in seiner Vielfältigkeit. Wichtig, dass wir auch wirklich sagen, Altes und Neues Testament, das ist ja Frage auch der Begrifflichkeit, ist einfach dadurch schon gegeben, das muss man deutlich sagen, dass eben die ersten 39 Schriften der Bibel auf Hebräisch geschrieben sind, da ist ein Cut nach Maleachi, und im Neuen Testament geht es in Griechisch weiter. Das zeigt eben auch deutlich nochmal dieser Übergang vom den Juden, von den Israeliten halt, hin zu dieser Weltsprache des Griechischen. Sie wissen ja, im Römischen Reich damals war eben nicht Lateinisch, Leute denken immer, im Römischen Reich ist Lateinisch gesprochen worden, nur sehr, sehr partiell, meistens in Italien. Die Weltsprache damals war Griechisch halt. Das ist eine ganz andere Ausdehnung, die dort ist tatsächlich halt. Hier ist eine Veränderung im Bundesverhältnis, wo Gott eben nicht nur singulär mit einem Volk im Bund steht, sondern eben mit allen Völkern neu im Bund sich hineinsetzt halt durch den Heiligen Geist. Aber wie ist nun dieses Verhältnis eben des Alten zum Neuen Testamentes halt? Das erste ist einfach die Wurzel. Davon spricht die Bibel selber. Römer 11, 17, Vers 24 halt wird ganz klar gesagt, dass eben wir letztlich nur das Astwerk sind, das eben über den Stamm in der Wurzel fußt, halt zu sagen. Das ist unsere Geschichte. Ich werde gleich noch dazu kommen, bei Abraham zu sagen, wir sind in Abraham mit hineingekommen. Wir können nicht sagen, aha, das ist Judentum, und dem gehört das Alte Testament, uns gehört das Neue Testament, das ist mitnichten so. Die Juden haben Jesus nicht verstanden, also er wirklich als Jude lebt. Jesus ist ja auch Jude gewesen, Paulus ist Jude gewesen, Petrus, die haben es ja richtig verstanden zu sagen, sondern das ist unsere ganze Geschichte, unsere Sache, wo wir drinstehen. Das Alte Testament ist unsere Wurzel, da können wir uns nicht von abschneiden. Abraham ist mein Glaubensvater. Ich komme von Adam her. Ich gehöre mit hinein, wir werden das gleich noch sehen, das ist was ganz Wichtiges, ist unsere Wurzel, es gehört organisch zusammen, wir können es gar nicht trennen. Das ist also ein tolles Bild der Bibel, schon als erstes zu sagen, halt, wenn wir das Astwerk sind und das ist die Wurzel, das wissen wir, was passiert, wenn wir das Astwerk von der Wurzel trennen, dann ist es tot. So geht das Alte nicht ohne das Neue Testament und das Neue nicht ohne das Alte Testament, das gehört miteinander zusammen. Das ist das Erste, wie das Verhältnis beschrieben werden kann und wie das Verhältnis ist zwischen Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament ist die Wurzel für das Neue Testament. Zweitens die Schrifterfüllung. Das ist etwas, was wir immer wieder in der Bibel finden halt, dass wir ganz viele Sachen finden, die im Alten Testament prophezeit wurden oder die im Alten Testament losgegangen sind, die dann ihre Erfüllung gefunden haben im Neuen Testament. Nicht nur in den zahlreichen Schriftzitaten. Wenn man beispielsweise das Matthäus-Evangelium liest, da ist ja das sehr, sehr häufig halt, dass das beschrieben ist. Aber auch wenn man den Römerbrief liest, da ist immer wieder auch gerade in der Lutherbibel Verweisstellen, wo man sagt, ah, das ist da schon angekündigt, da ist der Bezug dazu. Nein, die Schrifterfüllung ist eine viel, viel tiefere. Wenn man das Werk Jesu sieht, wir sind jetzt in der Passionszeit, und nicht versteht, was im Tempel passiert ist, was uns im Alten Testament erzählt wird, dass im Tempel eben der Opferkult war. Und was dort der Opferkult gemacht hat, Versöhnung mit Gott, dass aber im Tempel auch die Anwesenheit Gottes war. Aber dass das natürlich nicht funktioniert hat, dass der Tempel einmal zerstört wurde halt, dann 587, aber dass in Jesus dann das eigentliche Ende des Tempels kommt, dann ist dort eine Schrifterfüllung. Die Funktion des Tempels wird in Erfüllung gebracht eben auf Golgatha. Nicht im damaligen Tempel in Jerusalem, sondern der ist vorbei, da komme ich gleich noch zu, sondern in Jesus Christus. Das ist der ganz große Bogen der Schrifterfüllung. Wenn man weiß, wie wichtig der Opferdienst im Alten Bund gewesen ist, dann weiß man, dass die Erfüllung des Opferdienstes, der immer nur, ach, nicht richtig geklappt hat, da haben sie wieder Fehler gemacht, dann ist es nicht praktiziert, dann wissen wir, dass er in Jesus Christus zur Erfüllung kommt. Also wie gesagt, da ist der ganz große Bogen im Alten und Neuen Testament gegeben, halt über das Opfer Jesu, was eben die Schrift erfüllt. Dann wird angeknüpft, also im Neuen Testament wird immer wieder angeknüpft an das Alte Testament. Das geht schon los mit dem Stammbaum, den haben wir ja betrachtet, als wir über die Frauen Abrahams gesprochen haben, mit den Frauen im Stammbaum Jesu auch zu sagen. Aber der ganze Stammbaum, das erste Kapitel des Neuen Testamentes, in Matthäus 1, knüpft ganz genau, wir werden gleich nochmal einen Text da lesen, an eben die Geschichte des Alten Testamentes an. Das ist also im Neuen Testament ganz wichtig, dass diese Anknüpfung passiert. Aber diese Anknüpfung in zahlreichen Geschichten, immer wieder einfach dieses, es geht weiter, es entwickelt sich weiter. Also wenn wir denken, auch die Festtage letztlich, wenn der Heilige Geist, also das Pfingstfest, nicht, wenn das entsprechend ausgegossen wird zu den jüdischen Feiertagen, wenn wir sehen, das Passafest halt sozusagen mit Ostern, all diese Verbindungen, dann ist das letztlich eine Anknüpfung an das, was im Alten Bund gewesen ist. Römer 9 bis 11 ist ganz intensiv, wieder diese drei Kapitel, dass die Geschichte des Volkes weitergeht, die Geschichte des Volkes Israel, die ja im Alten Testament beschrieben ist halt, die geht tatsächlich im Neuen Bund, im Neuen Testament weiter. Es ist viertens eine Weiterentwicklung. Es ist nicht nur Anknüpfung, Schrifterfüllung und Wurzel, sondern es gibt auch eine Weiterentwicklung. Das heißt halt, manche Dinge evolutionär entwickeln sich und finden seine Erfüllung, das haben wir eben gesagt, in Punkt 2, und damit wird Altes zum Teil obsolet. Also das ist, ich vergleiche das immer mit einem Menschen. Es gibt gewisse Dinge, die sind in meinem Leben irgendwann obsolet gewesen. Also als ich ein Baby gewesen sind, wie Sie, da brauchten wir Windeln. So, weil es ging nicht anders. So. Und dann sind wir aber gewachsen und irgendwann braucht man keine Windeln mehr. So. Aber für einen Teil unseres Lebens hat das dazugehört und das war ein wichtiger Teil. So. Aber wir brauchen es nicht mehr, weil Dinge anders nun funktionieren an uns als Körper. Genauso ist es letztlich auch in dem Weg, den Gott mit seinen Leuten gibt. Es gibt gewisse Dinge, die sind in einer Weiterentwicklung, dass gewisse Dinge ihren vorläufigen Gebrauch nicht mehr, der nicht mehr gebraucht wird, sondern dass er sich weiterentwickelt hat. Also gerade dieses Thema Opfer. Die Opfer im Tempel haben ihre Bedeutung gehabt für die Zeit damals. Aber diese Zeit ist vorbei gewesen. Es ist ganz wichtig, dass er dann auch 70 der Tempel untergeht, dass der Tempel vorbei ist. Wir kommen gleich noch darauf zu sehen. Sondern in Jesus Christus sind dort Dinge weiterentwickelt, zur Vollendung gekommen, dass das Alte überflüssig geworden ist. Wir haben von den Bundesschlüssen gesprochen. Wir haben vom Bundesschluss gesprochen. Im Alten, im Abrahambund haben wir gesehen, dass die Beschneidung, das war das Zeichen des Alten Bundes, das war wichtig, das war entscheidend. Wir haben einen neuen Bund. Wir werden durch die Taufe in einen anderen Bund hineingenommen. Das ist unser Bundeszeichen, wie eben das Abendmahl, da haben wir drüber gesprochen halt. Das heißt aber auch für uns, wir brauchen die Beschneidung nicht mehr. Da hat sich etwas weiterentwickelt. Deshalb ist die Beschneidung nicht falsch gewesen für die Zeit, die damals war. Vor Jesus war das in Ordnung, aber es ist eben eine Weiterentwicklung. Oder wenn wir an die Antithesen der Bergpredigt denken. Durch das große Vergebungswerk Jesu Christi sind wir in eine andere Lage versetzt, mit Menschen umzugehen. Wir brauchen nicht mehr Todesurteile zu vollstrecken, was Jesus dann beispielsweise auch in Johannes 8 mit der Ehebrecherin deutlich macht. Wir brauchen gewisse Dinge nicht mehr zu tun, wir brauchen Feinde nicht zu hassen, sondern wir können anders leben halt, zu sagen, dass Jesus Dinge ganz anders gesetzt hat oder mit der Verschärfung auch des Gesetzes, das ist auch eine Weiterentwicklung, dass er sagt in der Bergpredigt, wenn er sagt, ja mit dem Ehebruch, nicht nur wenn er es in Aktu getan hat, auch wenn er nur denkt, Sie kennen all diese Dinge halt, zu sagen, das sind Weiterentwicklungen, die eben auch das Verhältnis Altes und Neues Testament zumindest in einigen Bereichen prägen. Dann ist es so, dass das Neue Testament in vielen Bereichen Texte wörtlich zitiert. Also wenn Sie eine Lutherbibel haben von 84 im Neuen Testament lesen, wenn Sie immer wieder so jeden dritten, vierten Vers sehen, so Verweise, manchmal wenn man dann nachschlägt, dann denkt man, ach, das ist ja gar nicht wörtlich hier in der Bibel. Das hat damit zu tun, dass die Zitatstellen häufig sich auf die Septuaginta beziehen. Also Leute fragen mich immer, ach, ich habe also das gelesen, das steht bei mir drin, das würde da in dem Psalmwort stehen, aber das steht da gar nicht so richtig halt. Wie kommt denn das zustande? Das ist tatsächlich, dass sich diese Verse dort häufig auf die Septuaginta beziehen und dass das häufig nur vom Sinn her dann tatsächlich im hebräischen Text gefunden wird halt. Aber ganz viele Dinge werden eben dort tatsächlich wörtlich aufgenommen halt. Halbsätze, Ganzsätze, Bezüge in der Pfingstpredigt, ganz wichtig. Auch da nochmal, das ist ja so, ja, vermeintlich Geburtstag, ich sage immer Geburtstag der Kirche ist Karfreitag halt, ist nicht Pfingsten, ich bin da so ein bisschen anders als so die gängige Zählweise, steht ja auch nicht in der Bibel drin, also dass Pfingsten Geburtstag der Kirche wäre, aber das ist immer so ein bisschen gemacht worden. Heute feiern wir Geburtstag, also ein typischer Slogan an Pfingsten halt, das hat auch eine gewisse Richtigkeit, weil da die allgemeine Ausgießung des Heiligen Geistes ist halt. An diesem wichtigen Fest wird in der Predigt Joel 3, 1 bis 5 komplett zitiert, also geht Petrus genau darauf hin und er zeigt genau das eben zu sagen, hier, wir sind genau in dieser Sache drin, wörtlich machen wir hier weiter, wir stehen genau damit drin, also das ist eine Verzahnung, es ist also nicht nur, das will ich damit sagen, so ein Cut, wo man sagt, Altes Testament ist hier zu Ende, Neues beginnt hiermit, sondern in diesen wörtlichen Aufnahmen ist das ineinander verwoben, das kann ich gar nicht auseinanderziehen, halt zu sagen, oder so eine Aussage wie aus Jesaja 40, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, das, was wir vorne auf der Tür drauf haben, halt, Verbum Dei manet in Aeternum, das finden Sie genauso im Petrusbrief, also das sind Dinge, das Wort Gottes durch beide Testamente komplett verwoben ineinander halt, wo einfach die Dinge zueinander gehören, auch das ist, wie gesagt, wichtig für das Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Und es gibt eine sechste Verhältnisbestimmung halt für die Hermeneutik des Alten Testamentes, das ist die Typologie. Das ist für mich die ganz große Kunst der Auslegung halt, wie man Altes Testament für mich zu lesen hat. Das war für mich ja auch so ein ganz besonderer Moment in meinem Verständnis, in meiner theologischen Entwicklung, als ich das verstehen durfte, dass ich im Alten Testament eben nicht nur in einigen messianischen Weissagungen Jesus finde, So war das so mein ursprüngliches Denken, als ich so angefangen habe als Christ. Und das ist mir auch so beigebracht worden an diesen, ich weiß nicht, 270 oder 340 Stellen. Ich weiß gar nicht, wie viel sind, wo man vermeintlich Jesus direkt finden würde in den Ankündigungen halt. Bis mir dann irgendwann ein Bruder beigebracht hat, das kannst du glatt vergessen. Du findest in jedem Kapitel Jesus Christus. Du musst nur gucken, du musst nur verstehen halt, du musst nur lesen können. Du musst natürlich von Gott den Geist bekommen haben, um das zu verstehen, um das einfach übertragen zu können. Diese Auslegungstradition nennen wir Typologie. Eine Auslegungstradition, die sich jetzt nicht irgendwelche Frommen ausgedacht haben, irgendwelche evangelikalen Pietisten halt, sondern die tatsächlich eben schon auch im Neuen Testament selber geübt wird. Also wenn Jesus seinen Tod und seine drei Tage im Grab in Beziehung setzt zu Jona im Wal, dann sagt er das genau darin, okay, das ist eine Vorbildung, ist eine Typologie, also etwas, was im Alten Testament als Vorschattung erzählt wird, was im Neuen Testament dann zur Erfüllung kommt. Das ist Typologie. Oder etwa das Manna in der Wüste und das Abendmahl, was wir bekommen halt, zu sagen, auch Brot vom Himmel, das uns Lebensspeise gibt. Ich habe da mal eine ganze Predigt zugehalten. Oder eben der Durchzug Israels durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer in die Freiheit für uns, der Durchzug der Gemeinde durch die Taufe in die Freiheit. Das sind alles Modelle, alle Dinge, die in der Bibel selber angesprochen werden halt. Und ich habe ja schon die eine oder andere Predigt, beispielsweise über Elisa oder auch über Simson gerade auch gehalten, wo man das immer wieder merkt, wo ganz viele Typologien sind. Simson, also diese Richtergeschichte Simson, wenn man die liest, da denkt man ja, das ist ein Hollywood-Drehbuch, was da ist mit dem starken Mann, der von der Frau verführt wird, nicht, und dann so ganz dramatisch auf letzter Rille dann noch alle seine Feinde verliert, aber seine Kraft einfach geht. Aber wenn man da anfängt, in diesem Simson Jesus zu sehen, der ja der Sonnenmann heißt, nicht der Lichtmann, so, also auch schon vom Namen her, da findet man überall ganz, ganz viele Dinge halt, wo man sagt, jawohl, also was passiert da? Also beispielsweise, wenn der Löwe kommt und fällt ihn an, Sie wissen, mit dem Honig, der dann in dem Ding ist, was sind das für Geschichten halt? Wenn ich die so lese, da kann man gar nichts draus nehmen, wenn man weiß, der Löwe ist die Sünde, die einen anfällt und der Mann Gottes muss die Sünde zerreißen und wenn er die Sünde zerrissen hat, dann wird er aus dem Sieg über die Sünde halt diesen süßen Honig kriegen, wo er auch die anderen speisen kann. Das ist eben nur von Jesus her zu verstehen. Ansonsten sind diese Bilder und Geschichten der Bibel dunkel. Da steht man drin, da versucht man dann so ein bisschen rumzuschlagen, so machen das die alttestamentlichen Theologen, versuchen irgendwelche etiologischen Sagen oder sonst irgendwas in Verbindung zu bringen, um das zu erklären, aber letztlich auslegen können sie nicht, sondern wir müssen diese Dinge einfach von Jesus her verstehen. Und es ist genau das, was eben die Bibel auch sagt. 2. Korinther 3, ich habe diesen Text hier abgedruckt für die Verstehensweise, so heißt es, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Das ist der klassische Satz für die Hermeneutik des Alten Testamentes. Du musst Jesus kennen und dann kannst du das Alte Testament verstehen. Du musst von und durch Jesus und mit Jesus das Alte Testament auslegen. Ansonsten versteht man es nicht. Und wenn man damit anfängt, dann beginnt man wirklich Theologie zu betreiben. Alles vorher, das ist alles nur Kindergeburtstag, das ist nichts. Das ist, sage ich, wenn man Auto fährt und immer nur den ersten Gang drin hat, da kommt man ein bisschen voran. Aber wenn man anfängt, tatsächlich Typologie zu betreiben, dann drückt man die Kupplung und schaltet. Und dann wird das Ding auch eine ganz andere Geschwindigkeit auf. Jesus selber sagt das, Johannes 5, 39, ihr sucht in den Schriften, weil ihr meint, in ihm das Leben zu finden. Die Schriften sind es, die von mir zeugen. Also das nimmt Jesus genau in Johannes 5 in Anspruch. Das ist auch so der Lieblingssatz von Wilhelm Busch. Wenn der über einen alttestamentlichen Text gesprochen hat, jedes Mal hat er den Satz reingeknallt. Immer wieder zu sagen, jawohl, ihr müsst mich in den Schriften suchen, da werdet ihr mich finden. Spurgeon hat ein eigenes Buch darüber, Christus im Alten Testament zu sagen. Und das ist die ganz große Musik. Ich sage das immer wieder für die Theologen, auch für die frommen Theologen. Also wenn so fromme Leute zusammenkommen, dann ist das immer wieder so dass der ganz große Adel. Also das ist, wenn einer beim Turnen, beim Bodenturnen vierfachen Salto machen kann, halt zu sagen, also das kriegt kaum einer hin. Aber gute Typologen, gute Leute, die wirklich im Alten Testament Jesus finden können, das ist die Krönung letztlich der Theologie. Ich habe das hier geschrieben, das ist der Meister der Schriftauslegung. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon dreimal erzählt. Jetzt erzähle ich es heute zum vierten Mal, wie ich in Holland gewesen bin, auf so einer Predigtreise. Da waren 8 Pfarrer mit mir. Also die hatten das von der reformierten Kerk nach dem Predigtstreit so ganz wichtig genommen. Die wollten uns richtig hier betreuen und haben mich dann wirklich dann so Obhut genommen. War also eine ganz tolle Reise. Wir haben da mehrere Gemeinden besucht. Und ich erinnere mich noch, wie wir in der einen Stadt gewesen sind, waren in so einer Gemeinde, da sollte ich abends auch einen Dienst tun, waren in der Sakristei. Und dann hingen dann alle, die letzten 450 Jahre, alle Prediger dieser Gemeinde. Zuerst gemalt und dann irgendwann als Fotografie. Und dann diese alten, sehr ernsten holländischen Brüder. Da sind drei Mann gekommen, haben mich immer zu einem Bild hingezerrt und gesagt, der konnte Typologie. Das war für sie, wie diese ganz frommen Leute, das ganz große, das war so ein ganz großer Theologe halt in Holland, sehr bekannt halt, so nach dem Motto, das war die ganz große Nummer halt zu sagen, so, also das ist so das ganz Tiefe halt, eben dieses zu sehen, eben im Alten Testament Jesus zu finden und damit auch zu sehen, wirklich die ganze Schrift zeugt von unserem Herrn und Heiland. Das zum Verhältnis Alten zum Neuen Testamentes. Ja, wir haben ja gesagt, Abraham im Neuen Testament, und das ist sehr interessant, dass Abraham, mit dem wir uns beschäftigt haben, als alttestamentliche Figur, aber eben auch eine neutestamentliche Figur ist. Auch das ist wieder genau diese Verbindung. Und es gibt neben David niemanden, der so eine intensive Bedeutung auch im Neuen Testament hat, wie eben Abraham halt. Und deshalb lohnt es sich einfach da auch mal so ein paar Schlaglichter auf ihn zu werfen. Erstmal sowas oder zwei Punkte, die ganz banal einfach sind. Das Neue Testament beginnt mit Abraham. Also Matthäus 1, 1 bis 2, das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah. Und dann geht das hier 17 Verse so weiter, wer wen gezeugt hat. Aber das ist eben so die beiden großen Männer des Alten Testamentes, David und Abraham. Natürlich geht es mit Jesus los, gar kein Thema. Aber ich sage jetzt mal, in diesem einem Atemzug, im ersten Vers des Neuen Testamentes genannt zu sein, zu sagen, ist schon etwas ganz, ganz Besonderes halt. Also damit beginnt das Neue Testament. Auch das ist ja so eine Erkenntnis meines Lebens, übernommen von meinem Deutschlehrer. Guck dir immer den ersten und den letzten Satz eines Buches an, immer wieder gucken, was ist da hineingepackt. Nicht, dass Gott Germanistik studiert hätte und bräuchte da so einen Nachhilfeunterricht, und doch ist das etwas ganz Wichtiges. Das gilt für die Bibel als Ganzes. Erste und letzte Sätze, auch in den Briefen überall immer ganz Wichtiges halt zu sagen. Was ist da drin halt zu sagen, der erste und letzte Satz? Gilt nicht nur für die Belletristik, gilt auch für die Bibel immer wieder etwas ganz, ganz Wichtiges. Gucken Sie auch immer mal, wenn Prediger Perikopen rausbrechen. Also das ist ja immer so, nehme ich einen Predigtvers oder nehme ich einen Teil, also Perikope heißt ja herausgehauenes Stück, ich kann ja 7, 8, 9, 10, 12, wie viele Sätze auch nehmen. Immer mal ganz wichtig zu gucken, wenn man eine Predigt beurteilt, welches war der erste Satz, womit beginnt der? Er hätte ja auch den Vers davor noch nehmen können oder den Vers danach, aber da gibt es immer Gründe, warum da so ein Bruch gesetzt wird, warum ist eine Perikope, also ist ein Predigtext so, wie er ist, in dieser Gestalt. Das ist immer ganz interessant, das gibt schon mal manchmal Auskünfte über das, wie die Predigt dann letztlich auch wird halt. Übrigens ganz interessant, wenn Sie mal gucken, bei den Predigttexten, die evangelische Kirche in Deutschland vorschlägt, da schlagen sie die Hände vorm Kopf zusammen, auch gerade dann, welche Texte die weglassen. Auch im Psalmen zum Teil in den Versen drin, in den Perikopen, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, also wenn vom Gott der Rache die Rede ist, rausgestrichen, weggepackt, also solche Dinge kommen nicht vor. Da weiß man immer ganz genau, okay, was tickt hier. Und hier geht es halt mit Abraham mit los. Und nicht nur, dass es mit ihm losgibt, er ist auch für die Zeitgliederung des Neuen Testamentes etwas ganz Entscheidendes. Und das dürfen wir nie vergessen, Gott schreibt ja die Bibel. Es sind Menschen gewesen, die sie zu Papier gebracht hat. Aber wir wissen, der Heilige Geist hat sie inspiriert. Und wenn dann in Matthäus 1,17 davon die Rede ist, dass die Zeitgliederung eben in drei Epochen gesetzt wird, eben von Abraham bis David und von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und dann eben bis Jesus Christus, immer in diesem Gliederung 14 Geschlechter, dann ist etwas, das Gott so haben wollte. Also das spricht auch nochmal für die besondere Bedeutung von Abraham, dass er eben diese besondere Stellung hat, eben in der Zeitrechnung. Matthäus 1,17 heißt es, alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder, von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus sind 14 Glieder. Ganz spannender Vers, wenn man über diese Dinge sprechen würde, über Abraham, seine Zeit, David und seine Zeit, die babylonische Gefangenschaft, was das bedeutet hat, und eben Jesus Christus als so Epochen, wie das Neue Testament sagt. Also ganz spannend, habe ich mir vorgenommen, wenn ich irgendwann nichts mehr anderes habe, dann will ich mal gerne über diesen Text predigen. Aber ganz wichtig, es geht mit Abraham los. Also das zeigt auch nochmal besondere Bedeutung, die Abraham eben auch im Neuen Testament hat. Ein drittes, Abraham ist nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes unser Vater und wir sind Erben seiner Verheißung. Wir haben ja gesprochen über die Bundesschlüsse und über die Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben werden und besonders eben auch bei Abraham. Und wir sind, das ist ganz wichtig, damit hineingenommen. Abraham gilt eben nicht exklusiv den Juden, sondern ist unser Stammvater. Sie haben nur nicht weitergemacht, die Juden. Die sind leider stehen geblieben, haben sich in Entwicklung, ich weiß nicht, Bild zu bleiben halt, sind kleine Kinder geblieben in Windeln, die erkennen es nicht halt, aber wir durften erwachsen werden im Glauben als Christen halt. Und wir sind Kinder Abrahams, Galater 3, 26 bis 29. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, hat Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Also wenn wir zum Leib Christi gehören, wenn wir zu Jesus gehören halt, sind wir natürlich Erben Abrahams, weil Jesus nicht nur der wahre Jude war, er ist der König der Juden, er steht genau in dieser Tradition, was ja der Stammbaum des Neuen Testamentes, Matthäus 1, deutlich macht. Galater 4, ganz ähnlich. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hat, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Der eine vom Bund Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder als die, die den Mann hat. Ihr aber, liebe Kinder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Also hier ist es so deutlich, das ist also eine Verschiebung, dass hier gesagt wird halt, dass wir eben Hagar und Sarah, wir zu Sarah gehören und dass letztlich die Juden, die nicht Christus annehmen, also nicht die messianischen Juden, sondern die, die Christus nicht angenommen haben, die gehen tatsächlich den Weg letztlich der Kinder Hagars, der Knechtschaft halt, nicht der Unfreien. Also etwas ganz Bedeutsames halt, wo wir tatsächlich in diese Verheißung mit hineingenommen werden, damit auch das Alte Testament wiederum für uns natürlich ganz wichtig ist, in voller Geltung ist, wo wir nicht sagen können, naja, das gehört den Juden, nein, das gehört uns. Ein viertes. Als Abrahams Kinder dürfen wir uns nach Zeugnis des Neuen Testamentes an Abrahams Glauben und Werken orientieren. Dürfen, müssen, sollen. Hebräer 11. Johannes 8. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sprachen zu ihnen: Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt dem Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Denn ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen spricht, redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater aller Lüge. Also das sind unwahrscheinlich scharfe Worte, die Jesus hier bringt. Er, der selber Jude ist, das muss man immer richtig verstehen. Wenn ich das jetzt sage, als jemand, der nicht Angehörige des jüdischen Glaubens ist, halt, wenn ich so predigen würde, würde man sagen, Mensch, das ist ein Antisemit. Ich kann aber kein Antisemit sein, weil ich ja an den wahren Juden, Jesus Christus, glaube, halt zu sagen. Aber Jesus ist es möglich, dass er seinen Stammesgenossen das vorhalten kann, zu sagen, Abraham ist nicht euer Vater. Das macht ihr euch nur deutlich. Das ist genau dasselbe, wie eben das in Galater 4 gewesen ist. Das macht sich am Gehorsam an Jesus Christus deutlich. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, halt zu sagen, dass wir da sehen, halt, dass wir uns an den Werken Abrahams, an dem wahren Glauben und nicht irgendwie an einer Gesetzesfrömmigkeit orientieren sollen. Oder Jakobus 2, 21 bis 23, da ist die Orientierung an den Werken. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit den Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also auch hier wieder die Rekurrierung, wie gesagt, auf den Glauben und auf die Werke, an denen wir uns orientieren sollen und wo wirklich die Abraham-Geschichte für unseren Glauben konstitutiv ist. Da können wir nicht sagen, Altes Testament spielt für uns keine Rolle, sondern im Neuen Testament wird ganz klar gesagt, nein, daran sollen wir uns orientieren. Und die beiden Hebräerstellen brauche ich nicht vorlesen, ich habe da eben drüber gesprochen, also sagen, da wird uns auch wieder der Glaube Abrahams vor Augen gestellt. Also ganz in einer ganz großen Dichtigkeit halt, also zu sagen, wenn wir einen Glauben als Vorbild haben wollen, bitte dann orientiert euch eben an dem Abraham, gerade auch an dem, was eben in Genesis 22 der Opferung passiert ist. Ein fünftes Schlaglicht auf die Bedeutung Abrahams im Neuen Testament. Abraham hat im Neuen Testament eine besondere Bedeutung in der Ewigkeit. Es sind zahlreiche Bibelstellen, die Abraham immer wieder in Verbindung eben mit dem ewigen Leben bringen. Matthäus 8. Das ist die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Weil ich sage euch, solchen Glauben habe ich Israel bei keinem gefunden. Auch das ist interessant. Also der Hauptmann von Kapernaum ist ja Ausländer. Und jetzt sagt er, den Glauben habe ich in Israel bei noch keinem gefunden. Jetzt kommt es, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten, von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Das ist genau dieser Übertrag zu sagen, hier ist eben nicht mehr exklusiv nur das Volk der Juden, das sind natürlich auch viele dabei, gar kein Thema, aber es geht weiter auf die, die eben mit diesem Abraham zu Tische sitzen werden in der Ewigkeit. Oder Lukas 1, Vers 53, Gott füllt die Hungrigen mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel in Ewigkeit, in Israel auf, wie er geredet hat zu den Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und dann eine ganz intensive Stelle der Bibel, sehr schwierige Geschichte, die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus. Da spielt Abraham in der Erzählung Jesu eine entscheidende Rolle, dass in der Ewigkeit eben hier im Schoße Abrahams, wir können das kaum mehr sehen, halt, weil wenn man das versteht und wenn man ihn als Vater des Glaubens sieht, dann kann man das verstehen, nicht als Person, sondern wirklich als Glaubensvorbild, dem man das nachlebt, ähnlich wie Petrus, nicht nur allein als Person, sondern als jemanden, der ein Bekenntnis spricht, so das auch hier zu sehen. Aber ich lese diese nicht einfachen Verse. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Lein und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür und voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichens Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in Qual und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du deines Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen in diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und Propheten, die sie hören, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die man nur daher verstehen kann, zu sagen, also der reiche Mann, nicht allein nur bezogen auf den Reichtum, sondern die Frage ist, wer sind denn eigentlich die ganz Reichen? Das sind die Juden, und zwar nicht jetzt wegen des Geldes, so wie die Nazis erzählen wollen oder die Antisemiten, oh, so irgendwelche Vorurteile. Nein, die Juden sind deshalb reich, weil die von Anfang an die Verheißung hatten. Nicht? Die waren Kinder der Erben, denen ging es viel besser als den Heiden. Ne? Das waren elende Hunde letztlich, nichts anderes, die ganz anders, die saßen am Tisch. Die Juden hatten einen ganz anderen Zugang zur Offenbarung. Sie sind ja Gottes Volk. Das ist etwas ganz Besonderes halt zu sagen. Und daher muss man das verstehen. Und Lazarus als letztlich auch wieder als heidnisches Bild zu sagen, halt derjenige, der wirklich ein armer Elender gewesen ist. Und jetzt verkehrt sich auf einmal das Bild. Der eine ist im Schoß Abrahams und die anderen nicht, zu sagen halt. Weil sie eben Mose und den Propheten nicht gehört haben halt. Das ist eine ganz tiefe Geschichte. Aber hier wieder auch diese Schnittstelle mit Abraham. Also ganz tiefe Bedeutung. Also ganz spannende Geschichte. Da kann ich nicht tiefer drauf eingehen. Aber auch hier wieder die besondere Bedeutung Abrahams in der Ewigkeit mit all dem, was dieses Bild macht. Das ist ja selten, dass so deutlich von der Ewigkeit gesprochen wird in der Verkündigung Jesu mit so einem ganz konkreten Bild. Aber sehr erschreckend, aber auch sehr deutlich, aber vor allen Dingen, wie gesagt, mit so einem besonderen Fokus auch auf Abraham. und dass Abraham auch, das kommt auch im nächsten, in der Ewigkeit eine Bedeutung hat und dass er schon Jesus gesehen hat, also ganz irre Geschichten, die da sind, lesen wir im nächsten Text, der aber eben gleichzeitig auch der Text ist, den ich auslegen will. Aber auch der Text ist, der noch einmal deutlich macht, dass Abraham ganz klar natürlich unter Jesus steht. Auch wenn wir sehen, eben das, den Stammbaum halt zu sagen, natürlich, Abraham ist wichtig, aber Abraham steht unter Jesus. Dazu Johannes 8, 51 bis 59. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist, und die Propheten sind gestorben? Was machst du selbst aus dir? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Und ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, bist du noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Auch das wieder eine ganz spannende Geschichte zu sagen. Wichtig aber an jedem Punkt, wenn wir das die Schlaglichter sehen, Jesus steht selbstverständlich über Abraham. Er ist ja sein Schöpfer. Und das ist etwas ganz Wichtiges, werden wir alle sagen, das ist doch selbstverständlich. Aber unsere Theologie versucht derzeit in Deutschland, die Dinge umzukehren. Und dann geht man wieder zurück und sagt, ja, Abraham ist der Stammvater, auch von Jesus, auch von Mohammed und eben auch von den Juden. Da kommen wir zu den abrahamitischen Religionen, wo wir sagen, kriegen wir einen ganz falschen Zungenschlag rein. Da müssen wir ganz deutlich aufpassen. Abraham ist eminent wichtig, aber er hat in keinster Weise auch nur irgendwie etwas gleich oder ähnlich wie Jesus Christus. Der steht über allem. Also etwas ganz Wichtiges, dass wir sagen, diese Sache, die auch hier nochmal ganz deutlich wird, nicht noch ehe Abraham gewesen ist, war ich. Nicht Abraham ist der Stammvater von allem. Jesus, darauf muss es immer wieder zurückgehen. Und wie gesagt, das sind so vermeintliche Kleinigkeiten, so Nebensächlichkeiten. Wenn das aber außer Acht gelassen wird und wenn dann genau angefangen wird, wie diesen abrahamitischen Religionen, House of One und solche Sachen zu sagen, in diesen Heinzwind, geht alles den Bach runter, große Katastrophe halt, nicht weil es Jesus in Abrede steht, können wir mit unserem Glauben nicht mitgehen. Noch kurz ein paar Worte auch zu diesem Text zum Schluss, den wollte ich auch eigentlich ein bisschen intensiver besprechen halt, aber die Zeit ist mir etwas weggelaufen halt. Das erste als exegetisches Schlaglicht aus diesem Text, Johannes 8, 51 bis 59, Abraham hat das ewige Leben, jetzt schon. Abraham hat mich gesehen, macht Jesus hier deutlich. Das ist immer die Frage, wenn Leute sagen, ach, ich kann das nicht so richtig glauben mit dem unmittelbaren postmortalen Weiterleben. Ja, hier ist genau Abraham als einer im alten Bund verstorbener Heiliger, der zu Gott gehört, der seit der Auferstehung Jesu, seit dem Kreuz, nicht erst seit der Auferstehung, sondern seit dem Kreuz Jesu, Matthäus 27, weiterlegt und hat das ewige Leben. Er hat Jesus gesehen, er hat ihn erlebt, das ist das ganz Wunderbare halt. Übrigens auch an anderer Stelle halt, wenn von der Auferstehung gesprochen wird gegenüber den Sadduzäern, als sie fragen halt, dann sagt Jesus ja, Gott ist kein Gott der Toten, der Vater der Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs. Und er ist und da bindet sich Gott dran und er kann sich nur als lebendiger Gott nicht an Tote binden, sondern nur an Lebendige. Auch das ein Zeichen dafür, dass eben die im alten Bund im Glauben Verstorbenen auferstanden sind. Abraham hat Jesus schon gesehen, also das ist auch etwas ganz Wunderbares, dass da eine andere Zeitrechnung ist, als bei uns halt zu sagen, dass also zur damaligen Zeit er schon in einer uns verborgenen, oder auch damals für die Pharisäer, die dort gekommen sind, eine ganz andere Ebene gelaufen ist. Das sage ich immer wieder, wenn wir Auferstehung besprechen halt, dass wir immer nur, dass Menschen sehr stark dazu neigen, das immer nur so innerweltlich zu sehen, mit unseren zeitlichen Abläufen. Aber die Auferstehung läuft jetzt schon in einer ganz anderen Zeitdimension in der Ewigkeit. Was da eben auch schon die Wahrheit ist, dass Abraham das alles schon verstanden hat. Da läuft schon ein ganz anderer Film in der Diesseitigkeit ab als bei uns. Wir denken ja immer wieder, auch wenn ich da mit Leuten spreche, die mich dann fragen, ach, wann ist denn die Trübsalzeit? Das war ja auch jetzt bei den Themen, die wir dann so gesammelt haben, nicht Endzeit. Da haben die Leute zum Teil auch aus dem Internet lange liebe E-Mails geschrieben halt. Da ging es immer so um Berechnungsfragen. Und es sind aber immer menschliche Berechnungen halt. Und ich versuche immer wieder deutlich zu machen, da werden wir auch, wenn wir über dieses Thema dann sprechen, bei diesen Einzelfragen, deutlich zu machen eben, dass da eine andere Zeitrechnung, ganz andere Ebene laufen, als wir es uns vorstellen können. Ich möchte noch zu den letzten drei Punkten etwas sagen, halt das Verbergen Jesu im Tempel, auch das etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen, halt auch wieder so ein vermeintlicher Nebensatz, da heißt im Vers 59, Jesus verbarg sich nicht im Tempel. Jesus verbarg sich im Tempel. Jesus ist verborgen im Tempel. Das ist ja wichtig. Im Allerheiligsten ist ja Gott gewesen, ist Jahwe gewesen. Da war Gott. Und jetzt muss sich der im Tempel seiende Gott vor den Juden, die versuchen, ihm die Ehre geben, zu verbergen. Das ist etwas Irrsinniges. Das ist so eine Geschichte, das ist der Wahnsinn, dass wenn diese Menschen jetzt in der Ewigkeit erkennen, ihren Fehler, den sie dort begangen haben, das ist ein Wahnsinn, dass sich Gott jetzt, also der wahre Mensch, verbergen muss, wo der wahre Gott ja da in dem Moment noch im Tempel ist. Der Tempel ist der Ort der Gegenwart. Also das ist eine absolute Tiefe hier, auch da wieder zu wissen, da brauche ich das Alte Testament wieder für, zu sagen, wissen, was ist denn im Tempel? Ort der Gegenwart Jesu. Aber natürlich dieses Verborgensein des lebendigen Gottes hinter dem Vorhang halt, den wir gar nicht sehen können. Er ist da, aber wir können ihn nicht sehen. Und hier aber nochmal in einer anderen Weise, wo Gott sich verbergen muss. Und das heißt eben dann auch, und das ist das Letzte, Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Das war natürlich hier in diesem Konflikt, dieses Hinausgehen aus dem Tempel, einfach nur mal das normale Rausgehen, er verlässt diese Örtlichkeit. Aber es ist eben nochmal was ganz Tiefes zu sagen, wenn der lebendige Gott aus dem Tempel hinausgeht, aus seinem Haus, dann ist das so genau das, was dann später passiert, als der Vorhang zerreißt, das Allerheiligste leer ist, als dann 70 nach Christus tatsächlich der Tempel auch komplett kaputt geht. Oder eben auch die Tempelreinigung, als dann Jesus das nächste Mal kommt in den Tempel, schmeißt er sie ja raus, halt zu sagen, halt die Tempelreinigung, wo wirklich dieses passiert. Also das ist etwas, dieses Hinausgehen Jesu aus dem Tempel ist ein ganz tiefes Bild, zu sagen, hier ist das Judentum als solches in seinem Kult zu einem Ende gekommen, weil der lebendige Gott rausgegangen ist. Hier ist er nicht mehr fassbar, hier ist eben nicht nur die Anwesenheit Gottes zu Ende gegangen im Tempel, hier ist auch der Opferkult zu Ende gegangen, sondern den haben wir jetzt auf Golgatha, da begegnet uns der lebendige Gott. Dort ist tatsächlich das einmalige und finale Opfer letztlich gebracht worden. Das ist dieser Punkt des Hinausgehens aus dem Tempel. Deshalb 9, ich lasse es mal bei diesen Punkten halt dazu, also spannende Texte zu diesem Abraham. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns aus dem Internet zugeschaltet sind. Wie gesagt, nächste Woche haben wir Gemeindenachmittag, deshalb ist keine Bibelstunde, aber dann in 14 Tagen geht es weiter eben mit den Einzelthemen. Ich wünsche Ihnen und euch gottesreichen Segen. Tschüss.